Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OVU Insider Podcasts, dem Podcast, in dem wir die spannendsten Köpfe der Immobilienbranche zu Wort kommen lassen. Heute freue ich mich besonders auf meinen Gast Jonas Kastel. Er ist Geschäftsführer von Kensington in Hamburg und Bremen und mit ihm sprechen wir über seinen persönlichen Werdegang, seine bisherigen Erfolge und die Risiken, die er auf dem Weg dorthin gemeistert hat. Außerdem werfen wir gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Marktsituation und besprechen, welche Chancen und Herausforderungen die Zukunft für die Immobilienbranche bereithält. Jonas, klasse, dass du heute dabei bist. Damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du bei Kensington und wie ist dein Weg in die Immobilienbranche verlaufen?
Ja, unbedingt und sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Jonas Kastel, wie du gerade schon sagtest, 31 Jahre jung, komme ursprünglich aus Hamburg und bin für die Standorte Hamburg, Bremen und Lüneburg zuständig, mit einem Geschäftspartner zusammen. Und wie bin ich in die Immobilienbranche gekommen? Also es ist tatsächlich einfach und simpel. Das war als Schüler, als Schülerpraktikum ging es los. Da hatte ich beim Bauträger angefangen zu arbeiten und da, das müsste so im Alter von 14 Jahren gewesen sein. Und da, von da an war für mich klar, wenn mich jemand aufnimmt, dann gehe ich auf jeden Fall in die Immobilienbranche und werde da auch mit meiner Ausbildung starten. Und so bin ich dann auch nach der Schule, nach dem Abitur tatsächlich mit der Ausbildung in die Immobilienbranche gestartet. Also ich bin gelernter Immobilienkaufmann.
Cool, also von der Pike auf kann man sagen. Jetzt sagtest du, du bist Geschäftsführer für Kensington in Hamburg und Bremen. Wenn du das in drei Worten beschreiben müsstest, welche würdest du da wählen?
Drei Worte, die mein Aufgabenfeld bestimmen oder was?
Genau.
Okay, drei Worte. Spaß, Leidenschaft und Vertrauen.
Sehr schöne Wahl. Geht wahrscheinlich auch ein bisschen einher mit meiner nächsten Frage, denn du sagtest ja schon von der Pike auf. Was fasziniert dich persönlich in einem Maklergeschäft, dass du das gewählt hast und seither auch tätig bist in dem Bereich?
Also mich beschäftigt oder mich interessiert tatsächlich einfach die Materie. Also was mein damaliger Chef einfach zu mir sagte, er sagte, gewohnt wird immer. So, und von daher ist es insofern in Anführungszeichen eine krisensichere Branche. Natürlich mit Kriegen und so ist natürlich auch Bewegung am Markt, bankenabhängig, etc. Nur es geht, also es ist eine Geschichte, mit der man arbeitet, egal ob Kapitalanlage oder endgenutzte Immobilie. Ich wohne da mit meiner Freundin drin, mit Familie oder ähnliches. Es ist immer eine Geschichte, die da weitergeführt wird, ob Investment oder eben Privatnutzung. Und das ist eine Sache, da die passenden Personen zueinander zu finden und eben auch auf die Wünsche eines jeden Einzelnen einzugehen. Das ist das, was mich da sehr, sehr begeistert.
Ja, sehr gutes Bild. Immer eine sichere Bank, so höre ich das raus. Lass uns dann, wenn du auch schon so viel Erfahrung dort sammeln konntest, vielleicht einen Schritt weitergehen und einfach mal über deine Erfahrungen und Highlights auch sprechen. Wir haben im Vorfeld, haben wir das Hits and Shits genannt, die wir vielleicht einfach mal durchgehen, weil ich fand das super spannend. Welcher Deal oder welches Projekt war denn für dich bisher dein größter Hit oder insgesamt ein echter Hit, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf?
Ja, also wenn man drüber reden möchte, worüber man besonders stolz ist, dann fängt man, glaube ich, immer mit dem ersten Deal an. Das war jetzt eine kleine Wohnung in Hamburg. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Nur am Ende für mich natürlich super besonders, weil es das erste Objekt war, was ich selbst akquiriert hatte, was ich eigenständig dann auch veräußert oder vermittelt habe. Und das kann einem keiner mehr nehmen. Natürlich hatten wir auch deutlich repräsentativere Deals, nur der erste Deal mit allen drunter und drüber ist doch irgendwie am Ende das Besonderste, weil es das einfach auch ausgemacht hat, das erstmal beim Notar zu sitzen, keine Ahnung zu haben, was man da was da auf einen wartet. Natürlich kennt man die Materie, man hat es gelernt und man hat es auch mal erprobt und auch im Büro schon durchgesprochen. Dennoch dann da zu sitzen, Käufer, Verkäufer, Notar, eine große Hamburger Kanzlei, da war man dann doch erstmal ein bisschen, war es einem doch ein bisschen mulmig. Also das möchte ich so einmal herausheben. Und wenn man über Shit spricht, dann muss man tatsächlich leider sagen, ich glaube, das ist nicht nur in der Branche, sondern auch in anderen Bereichen so, wie unverbindlich doch viele Menschen sind. Und das ist eine Sache, das kann man ja, ist jetzt sehr pauschal und nicht auf ein Beispiel zu münzen, nur ich habe das eben so gelernt und es dreht sich dann immer vieles um meinen alten Chef, also aus der Praktikumszeit. Der sagte zu mir immer, Jonas, achte drauf, die Tugenden des hanseatischen Kaufmanns. So, also Handschlagmentalität. Und heutzutage, ja, ist teilweise nicht mal mehr ein geschriebenes Blatt Papier irgendwie sicher. Und das sind dann Sachen, die machen dann schon keinen Spaß. Also wenn man jemanden sagt, ich bin um 10 Uhr da oder ich mache den Deal oder ich schließe es ab oder, dann ist das Thema Verbindlichkeit doch etwas, woran sich viele leider nicht messen lassen.
Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Gab es denn Entscheidungen, wo du fandest, dass die auf den ersten Blick sehr riskant waren, sich am Ende aber dann doch als Glücksfall herausgestellt haben oder allgemein gesagt sich gelohnt haben?
Naja, im Endeffekt ist Risiko schon die ganze Selbstständigkeit ist natürlich von Pike auf sehr risikobehaftet. Also wenn am Ende des Monats Gehälter zu bezahlen sind, wer bezahlt denn meins? Also dafür muss ich selbst sorgen oder natürlich das Team dafür schaffen, dass das Ganze so läuft. Und deswegen, und das natürlich in einer sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit mit meinem Geschäftspartner, was ich auch sehr schätze und was ich überhaupt nicht missen möchte. Und deswegen ist die Selbstständigkeit oder in Anführungszeichen das Unternehmertum ein ganz, ganz großes Risiko, was ich nur jedem, der dazu Lust hat, wirklich empfehlen kann. Ich sage immer, man muss bereit sein zu verzichten. Man muss wirklich bereit sein, wenn andere um 20 Uhr zum Fußballtraining gehen, dann hängt man vielleicht nochmal im Büro und macht da seine Sachen. Das gehört dann dazu. Nur wenn wir dann zu den einleitenden Worten kommen, mit Hobby, mit Spaß, mit Leidenschaft und allem, was dazu gehört, dann ist das auch wirklich Spaß und dann ist das Vergnügen und dann weiß man auch, wofür man es tut.
Ja, da höre ich raus, dass du die Chancen nutzt und auch mit Rückschlägen umgehst und wahrscheinlich dann auch in Learnings umwandelst. Was mich jetzt weiter interessieren würde, gerade weil du auf zwei Märkten ja auch aktiv bist, wie du den Markt generell einschätzt. Das heißt, wie würdest du die aktuelle Marktsituation in Hamburg und Bremen beschreiben und wo siehst du da die größten Unterschiede?
Die größten Unterschiede sehe ich auf jeden Fall im Preis. Also der Quadratmeterpreis, der ist wahnsinnig unterschiedlich. Das ist einfach massiv. Nicht, weil in Bremen nicht auch Geld sitzt. Also in Bremen sind auch monetäre Möglichkeiten, große Institutionen. Er fängt an mit eigenem Flughafen, geht weiter über Airbus oder Mercedes, die da sitzen. Dennoch ist in Hamburg, klar, es ist eine Metropole, nochmal mehr möglich, was diese ganzen Parameter betrifft. Andersrum ist es natürlich in Bremen auch möglicher, auch so, sag ich mal, Einstiegsimmobilien, Anlageimmobilien zu finden, weil Renditen noch anders sind und man mit einem Zwei-Personen-Haushalt auch sich ein schönes Haus oder Mittelreihenhaus oder sowas leisten kann, auch in guten Lagen, was in Hamburg dann in Teilen vielleicht nicht mehr möglich ist. Und das ist dann schon sehr, sehr stark ein Unterschied. Und ansonsten halte ich beide Märkte für sehr gesund, weil in Bremen passiert viel, in Bremen wird auch viel gedreht, also viel Umschlag an Immobilien und an Transaktionen und in Hamburg eben auch. Und man muss da einfach gut vernetzt sein und am Ende gilt es immer, die Immobilie oder die Vermarktung gut vorzubereiten, auch mit der Preisfindung, mit den Eigentümern, da auch nicht nur die Idee des Eigentümers mitzugehen, sondern auch wirklich professionelle Einwertung vorzunehmen, damit der Preis am Ende stimmt und dann wird eine Immobilie auch verkauft und nicht als Dumpingpreis nach unten, sondern wirklich als marktgerechten Preis. Denn die Wahrheit des Preises sagt uns am Ende der Markt. Das ist nun mal so.
Das ist ein super guter Satz. So als Insider, gibt es denn bestimmte Stadtteile oder Lagen, wo du gerade besonderen Wert drauf legst, wo du sagst, da entsteht Dynamik, Entwicklungspotenzial oder da ist die Nachfrage gerade sehr hoch?
Allgemein ist die Nachfrage nach Immobilien so in unserem Segment oder da, wo wir uns bewegen, sehr hoch. Jetzt auf Hamburg bezogen ist es natürlich immer der Klassiker. So rund um die Alster ist natürlich immer etwas los. Da möchte irgendwie jeder hin. Immer die eierlegende Wollmilchsau. In Bremen ist es natürlich dann auch, gibt's auch so interessante Gebiete wie das Tabakquartier, wo einiges entstanden ist, Hotellerie, Restaurant, Bürogebäude, Wohnbereiche, also wo eben auch was passiert von der Stadtentwicklung. Also von daher gibt es da auf jeden Fall, ohne zu weit auszuschweifen, immer interessante Bereiche.
Okay, verstehe. Wie hat sich denn die Nachfrage in den beiden Regionen entwickelt, was so Wohn- und Gewerbe angeht? Wie empfindest du das?
Gewerbe ist natürlich immer noch mal ein bisschen zu unterscheiden. Ist Gewerbe wirklich die Ladenfläche oder ist Gewerbe auch ein Zinshaus, also praktisch Investmentmarkt? Der Investmentmarkt ist auf jeden Fall wieder stärker im Kommen. Der war ja eine lange Zeit nach Krieg, nach der Bankenmisere etc. Also sehr, in den letzten 2 Jahren, sage ich jetzt mal, sehr kritisch oder sehr schwergängig. Da ist auf jeden Fall wieder eine Bewegung, die wir auch sehen, wo auch die Faktoren wieder zu erzielen sind, wo es dann eben auch interessant wird, natürlich auch unterschiedlich zwischen den beiden Städten. Ja, und sonst im Wohnbereich tatsächlich, wenn der Preis stimmt, dann hat man auch wieder einen ordentlichen Run. Also das darf man wirklich so sagen. Und da muss ich einfach sagen, also da haben wir auch Beispiele, es kommt auch einfach auf die Hochwertigkeit an. Also wenn wir mit einer Immobilie am Markt gehen, dann haben wir schon 2.500 Euro investiert. Was auch nicht unbedingt jeder immer, also jeder Makler immer macht, ist aber bei uns mit Fotografie, ist mit Prospektierung, ist mit den Portalen und. Und dann erzielen wir auch tatsächlich Preise, die meines Erachtens sehr zufriedenstellend sind für den Verkäufer, die er vielleicht selbst nicht hinbekommen hätte. Und da haben wir auch Beispiele, wo ein Verkäufer etwas im Netz hatte, für, ich nenne es einfach ein fiktives Beispiel, aber mit einem Preis von 600.000, hat selbst nicht verkauft. Wir haben es aufbereitet, wir haben es fotografiert, wir haben das alles dann mit Profis gemacht, haben es für denselben Preis verkauft, was er nicht hinbekommen hat, und das binnen 6 Wochen. Also von daher bedarf es heutzutage wirklich auch wieder Immobilienvertrieb und nicht einfach nur warten und gucken, dass jemand gegen die Immobilie läuft, sondern wirklich eine Idee entwickeln, wie die Immobilie platziert werden kann.
Interessanter Einblick. Was würdest du sagen, wie hoch prozentual ist denn dieses Aufbereiten, dieses Marketing für euch? Also wie wichtig ist dieses ganze Drumherum, um einen Kunden dann erfolgreich an den Verkauf zu führen? Nimmt das schon eine sehr hohe Zahl ein, oder?
Ja, ich will das jetzt ungern an einer Zahl irgendwie bemessen, weil es natürlich, wenn man ein Liebhaberobjekt hat, ist das natürlich auch nochmal anders zu werten. Generell muss ich sagen, ist die Vorbereitung des an Markt gehens exorbitant wichtig. Also das merken wir einfach. Es ist auch wichtig, nicht zu übertreiben. Also eine Immobilie, ich sag mal so, wenn jemand zu uns in einer Wohnungsbesichtigung kommt und an der Ostsee Meerblick hat, dann kommen die auch rein und haben auch Meerblick und hängen nicht vom Fenster, vom Balkon runter und müssen sich noch festhalten am Geländer, damit sie auch über Wasser sehen. Und deswegen ist diese Vorbereitung der Darstellung der Immobilie, dass sie hochwertig ist, nur auch reell und real, exorbitant wichtig.
Verstehe. Und im Verhältnis zu Beziehung und Netzwerk, welche Rolle spielen da persönliche Netzwerke für den Erfolg im Maklergeschäft?
Ja, gut, das könnte ich jetzt auch wieder mit exorbitant wichtig beziffern. Es sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe ein Stück weit, weil das eine ist natürlich auch die Akquise und die Vormarktobjekte und überhaupt an Objekte zu kommen über Netzwerk, auch im Vertrieb bei besonderen Liegenschaften, sprich Herrenhäuser oder Schlösser, die wir verkauft haben, Bürogebäude oder Hotels. Da ist natürlich die Netzwerkarbeit nochmal deutlich wichtiger. Das verkauft man dann nicht übers Portal. Also ich denke mal, dass das, also für uns in der Definition ist das essentiell zu sagen, als Makler habe ich ein gutes Netzwerk, als Makler kann ich auch Off-Market verkaufen. Ich muss nicht alles online stellen und gleichzeitig hochwertig die Sachen zu präsentieren. Also das geht Hand in Hand.
Verstehe. Gibt es denn jetzt oder gab es in deiner Laufbahn eine Zusammenarbeit oder nennen wir es Partnerschaft, die dich da besonders geprägt hat, die du sehr stark in Erinnerung hast oder die auch immer noch sehr präsent ist?
Intern oder extern?
Sowohl als auch.
Ja, intern haben mich natürlich einige Sachen sehr geprägt. Also die Leute, die mir die Tür geöffnet haben und auch das ermöglicht haben, das Ganze zu machen. Also seinerzeit Daniel Malik und Sven Binnewies, mit denen ich heute auch noch einen wunderbaren Austausch pflege, die Inhaber der Marke Kensington sind. Also das habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen. Beide aus unterschiedlichen Betrachtweisen, was man mitnehmen konnte, sowohl vertrieblich als auch unternehmerisch, waren das Sachen, die sehr schön waren, sehr viel Spaß gemacht haben und auch immer noch machen. Also es ist keine Vergangenheit, es ist ja auch noch eine Zukunft, die vor uns liegt, die gemeinschaftlich ist. Und das ist schon schön, das In-House zu haben und da auch immer zurückgreifen zu können, wenn dann irgendwie mal was wäre, jemanden zu haben, der das Problem schon mal hatte, auf gut Deutsch. Dann, um auch da den meinen jetzigen Geschäftspartner Oliver Bonnberg, mit dem ich jetzt die Standorte Hamburg und Bremen eben betreue. Das ist sensationell. Also das ist wirklich ja ein Miteinander. Da gibt es weder Neid noch irgendwie, dass der eine den anderen etwas missgönnt. Also das ist, wenn er heute in Bremen unterwegs ist und seine Sachen macht und ich in Hamburg, dann wissen wir können uns blind auf den anderen verlassen. Das ist also wirklich traumhaft. Also da habe ich ja nicht nur sehr, sehr viel lernen dürfen von ihm als Menschen, als Geschäftspartner, sondern auch als Freund. Und das kann ich bei den anderen beiden, bei Daniel und bei Sven, eben auch so sagen. Also es sind Sachen, die nicht nur beruflicher Natur sind, sondern wo man wirklich sagen kann, das ist eine wirkliche herzliche Freundschaft geworden, die ich sehr schätze und dafür auch sehr dankbar bin. Und man das eben auch sehr pflegen darf und auch mit den Themen der Loyalität einfach sehr verbunden ist. Das für mich, ich würde niemals mit einem anderen Unternehmen sprechen. Das ist für mich überhaupt nicht relevant, weil einfach die Verbundenheit und die Loyalität denen gegenüber allen dreien so groß ist, dass das sehr präsent ist. Und dann Geschäftspartner und auch Art Mentor und auch jemand, zu dem ich hochgucke, ist Jürgen Kapel, mit dem ich bei dem ich damals mein Praktikum gemacht habe. Da schließt sich der Kreis, der Bauträger. Mit dem habe ich heute noch betreibe ich eine kleine Versicherungsagentur, die er aus seiner Zeit noch hatte, wo wir auch immer im Austausch sind. Und das ist wirklich schön, weil er ist heute 88, also hat auch ein stolzes Alter. Und aus dem Auftreten, dem Miteinander und der menschlichen Art, die er an den Tag legt, das ist wirklich, da kann ich nur jeden Tag meinen Hut vorziehen. Das ist sehr bemerkenswert.
Sehr interessanter und spannender Einblick. Vertrauen und Loyalität nehme ich daraus mit. Bei den Punkten vielleicht meine Frage, wie schaffst du es denn, Vertrauen bei Kunden aufzubauen? Wie läuft das ab? Hast du da einen bestimmten Ablauf? Das ist immer sehr individuell. Wie gehst du daran?
Ich habe keinen Ablauf dafür aus folgendem Grund, und das kann ich so spontan auch beantworten, weil für Vertrauen gibt es kein Skript. Also Vertrauen schafft man aufzubauen oder Vertrauen schafft man nicht aufzubauen. Und ich sage immer, für uns ist die Hochwertigkeit an erster Stelle. Und wenn man dann, wenn der Kunde sagt, oh, die Hochwertigkeit, die ihr Tag liegt mit Kensington, die ist gut, dann müssen sie mir als Menschen vertrauen und dann muss denen meine Nase passen. Und ich sage zu denen auch immer, dass wir eine gewisse Zeit miteinander gehen, weil wir auch nicht jede Immobilie in 3,5 Tagen verkaufen, ist auch klar. Und dann hat man eben auch eine gewisse Zeit, die man miteinander beschreitet und auch am Ende vermitteln wir Immobilien, was meistens das höchste Vermögen oder der höchste Anteil am Vermögen einer Privatperson ist. Und dann bin ich ich. Und entweder passt es den Menschen und zum Glück, ja, also kommen Leute damit klar, wie ich bin,
ja.
Das mal so zu sagen. Nein, und können wir da vertrauen und vertrauen meinen Worten und sagen, dass das authentisch ist. Deswegen, da gibt es für mich kein Skript für, da bin ich ich und sag den Leuten offen und ehrlich, was ich denke. Und das habe ich so mitbekommen. Und manchmal ist es dann auch nicht schön für einen Eigentümer zu hören, hier, deine Immobilie ist nicht ein Euro wert, sondern nur 80 Cent. Nur die wissen wenigstens, woran sie sind. Und ich glaube, dass das die vertrauensvolle Ebene ist dann auch.
Ja, mit Sicherheit ein sehr wichtiger Faktor und auch ein sehr guter Ansatz, das Thema Vertrauen. Das zieht sich nun ja auch durch alle Bereiche der Immobilienbranche. Und wenn wir über Vertrauen reden, kommen wir auch irgendwann automatisch zum Thema Finanzierung. Denn ohne Kapital läuft ja auch kein Deal. Da würde ich gerne einmal drauf eingehen, mit der Information, dass viele Marktteilnehmer uns sagen, dass es gerade sehr schwierig ist, eine Bank für Projekte zu gewinnen. Wie erlebst du das aus deiner Perspektive als Makler?
Ja, also das kann ich einfach, könnte da jetzt einfach ein Ausrufezeichen hinsetzen und sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Also neben dem, dass es sehr schwierig ist, dauert es auch einfach sehr lange. Also mir hat mal jemand von der Bank gesagt, Jonas, Banken und Makler waren mal Partner, heute hat man das Gefühl, man arbeitet gegeneinander. Und so fühlt es sich tatsächlich auch ein Stück weit an. Jetzt haben wir natürlich gute Kooperation, vertrauensvolle Finanzierungspartner, mit denen man zusammenarbeitet. Also auch unter anderem mit dir durften wir auch schon Sachen begleiten und sind im Austausch und wissen, worum es eben geht. Und das ist eben auch das Wichtige. Zusätzlich haben wir auch Kensington Financial Services. Also gibt es einen Inhouse-Finanzierer auch, was ich denke ich und hoffe ich auch hier so sagen darf. Ist ja
jeder
geholt. Auch mit Hilmar Ulrich, mit dem man da sehr, sehr gut zusammenarbeitet. Wo das im Vertrauen ist, wo es dann auch in-house eben ganz gut abgedeckt werden kann. wo der Kunde praktisch rundum versorgt ist. Und da ist es einfach schön zu sehen, dass man, wie gesagt, mit euch oder auch in-house einfach gut bedient ist, damit die Kunden nicht eben zu ihrer hiesigen Bank gehen und dann lange vertröstet werden und lange Problematiken haben oder Problemketten es gibt, sondern sich um Lösungen gekümmert wird. Und das ist das, was wir schätzen und das, was wir auch zwingend brauchen.
Was müsste denn deiner Meinung nach auch im Finanzierungsprozess schneller oder einfacher laufen? Gibt es da bestimmte Themen?
Schlagwort Bürokratie. Also es ist, ich glaube, wir sind als Makler sehr gut aufgestellt. Also wir gehen in 95% der Fälle erst am Markt, wenn wir alle Unterlagen haben. Warum sage ich 95%? Weil natürlich Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Jetzt würde ich lügen, wenn ich sage, wir haben immer jede kleinste Unterlage vorliegen. Das ist natürlich immer, da streben wir nach. Nur teilweise kommen wir auch nicht sofort an die Bauämter und Ähnliches. Und da ist einfach eben die Thematik, wenn ja, man beim Haus, was gekauft wird, plötzlich noch der umbaute Raum von der Bank benötigt wird, die Baubeschreibung, manchmal auch eine Baugenehmigung, wo ich mir denke, oh, ich glaube nicht, dass das Haus hier wo steht, seit 60 Jahren ohne Baugenehmigung steht. Dann denkt man sich auch so, oh, das dürfte jetzt wirklich so eine Mühe schneller gehen. Also dieses ganze Papierwerk, was sich da mitbringt und dann die Bearbeitungszeiten, das ist schon sehr sportlich geworden.
Ja, würdest du denn sagen, dass auch wirklich gute Projekte teilweise daran scheitern, dass die Finanzierung einfach nicht zustande kommt?
Ja, weil, also ich vergleiche das immer, man muss auch den Menschen dahinter sehen. Also ich habe das Gefühl, Banken sehen momentan nur noch Zahlen, Daten, Fakten. Und keiner oder wenige investieren in den Menschen. Natürlich gibt es, wenn Kundenbindungen da sind, dass eine Bank dann vielleicht mal eher was durchwinkt. Nur vor allen Dingen bei Sonderimmobilien, also bei Special Estates, ist es ja schon so, dass man da nicht nur Stein auf Stein bewerten kann, sondern wenn ich jetzt, ich nehme in Bremen, da haben wir wieder eine tolle Immobilie im Schnorr. Das ist ein kleines Viertel mitten im Herzen von Bremen, touristisch. Da sind es 41 Quadratmeter. Ein kleines Haus. Nur von diesen Häusern gibt es im Schnorr, boah, ich hätte gesagt, eine Handvoll, also lass es 50 sein, wenn überhaupt. So, und das sind dann einfach Sachen, das sind Raritäten, die kann man nicht einfach nur mit dem Sprengnetter-Gutachten einwerten. Und da wird es den Leuten dann schon schwer gemacht, auch ihre Ideen umzusetzen, ja.
Ja, da braucht man sicherlich dann auch einfach den richtigen Ansprechpartner bei der Bank, der einem sein Ohr leiht, den man dann überzeugen kann. Und sicherlich ist da auch ein Punkt, dass das Projekt dann richtig aufbereitet werden muss für die Bank, weil man hat ja nur einen Versuch. Und das ist ja auch der Ansatz von OBO Professional, von uns, wie wir da rangehen, transparent, effizient, aber halt auch mit der richtigen Expertise und den richtigen Ansprechpartnern bei den Banken. Was ich gerne nochmal mit dir durchsprechen würde, wäre das Thema Digitalisierung. Welche Rolle spielt das bei euch im Maklergeschäft aktuell?
Eine sehr große. Wir haben jetzt ja auch gerade eine Umstellung Kensington intern gerade gestern durchgeführt von On-Office auf PropSec, und dieses ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung, das sind natürlich schon Sachen, die uns enorm die Arbeit erleichtern. Also wenn man die Unterlagen abgelegt hat, dass das einfach direkt zum Kunden gehen kann, dass man da auch natürlich internes Controlling also viel besser führen kann aus dem System heraus, Zahlen, Daten, Fakten. Also dieses ganze Thema der digitalen Welt oder auch mit diesem digitalen Staging, auch da bin ich wieder, es muss realitätsnah sein und nicht gezeichnet, soll kein Comic sein. Das hilft schon sehr, um vor allen Dingen solche Fix- und Flip-Immobilien denn auch vernünftig und hochwertig zu präsentieren.
Wo siehst du bei der Digitalisierung echte Chancen durch neue Tools und Vermarktungsstrategien? Wo aber sagst du, es sollte lieber persönlich und klassisch im Ansatz bleiben?
Also Chancen in ganz vielen Bereichen, also was ich gerade meinte mit dem digitalen Staging, ist da viel drin, auch mit den Texten. Also nicht jeder ist ja gleich gut und kann ein Exposé wunderbar schreiben. Ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, und dann ist es natürlich auch unterstützend, wenn man da eine KI mal drüber laufen lassen kann. Es soll jetzt nicht blumig nur über die KI sein, sondern es soll, wie gesagt, alles realitätsnah sein. Da darf es den Faktor Mensch in meinen Augen erstmal nicht verlieren. Und was für mich unersetzlich ist, ist einfach Nasenfaktor, also eine Besichtigung. Ich bin kein Freund von den virtuellen Rundgängen, dass jemand da irgendwie zu Hause schon eine Viertelstunde sich anguckt, wo das Zimmer wohin guckt und irgendwelche Fehler vermeintlich sucht oder sich auch in die Wohnung verliebt, weil es gibt Faktoren, die kannst du nur vor Ort fühlen und die kannst du nur auch in der Beratung. Also ich brauche nicht nur einen Schlüssel nehmen und eine Tür aufschließen, dann brauche ich keinen Makler, sondern denjenigen begleiten, Empfehlungen aussprechen, Ideen entwickeln. Nur weil hier jetzt rechts gerade das Schlafzimmer ist, muss es nicht immer da sein. Es kann auch ins andere Zimmer. Also wirklich die Begleitung vor Ort, die Ideen entwickeln, die Gespräche und das, was daraus gemacht wird und dann auch die Suche dahinter. Man hat mit jemandem gesprochen, ach, das Haus passte nicht, weil ich brauche einen Kamin und dann genau hinhören und was anderes anbieten. Das ist zumindest, überschreitet jetzt meinen technischen Horizont, aber das ist eine Sache, Faktor Mensch und dem Miteinander, was auch bitte, bitte immer so bleiben darf.
Ist und bleibt ganz wichtig, das kann ich auch nur bestätigen. Digitalisierung ist ja immer ein Thema, wo man auch so in die Zukunft denkt und da darf eins nicht fehlen bei dem Thema Zukunft und das ist Nachhaltigkeit. Und da vielleicht nochmal ein ganz kurzer Einblick von dir. Nachhaltigkeit, ESG, gewinnt ja auch im Maklergeschäft an Bedeutung. Wie siehst du das Thema? Oder besser gesagt, siehst du das Thema überhaupt im Maklergeschäft oder eher auf der Investorenseite?
Ja, man sieht das Thema natürlich ganz, ganz stark, weil die Leute auch in Teilen ja sehr verunsichert sind durch die Thematik, weil jeden Tag natürlich eine neue Headline kommt. Man braucht eine Wärmepumpe, man braucht diese, man braucht jenes, man darf kein Öl oder sonst was haben. Und das ist natürlich eine sehr große Verunsicherung, die da stattfindet. Da kann man die Leute natürlich auch wieder über Fachleute abholen und mit begleiten. In Teilen ist es natürlich auch ja sehr, sehr speziell, wie wir es in Deutschland haben. Also dass natürlich Energieausweise bei uns eine sehr hohe Priorität haben, das weiß ich zu schätzen. Und die Nachhaltigkeit ist auch da sehr, sehr wichtig. Nur manchmal ist es auch eben sehr getrieben, also dass die Energieausweise leider, obwohl viel gemacht wurde am Haus, einfach aufgrund des alten Baujahres sehr, sehr schlecht sind. Und da müsste man vielleicht nochmal sensibilisieren, wie die Faktoren und wie die Parameter bedacht werden, weil wir echt tolle Häuser gesehen haben, die toll restauriert, saniert oder ähnliche sind oder Energieausweis aufgrund Baujahre oder einer Heizung nicht so sind, obwohl es sehr energetisch sehr hochwertig war. Und das ist ein wichtiges Thema. Wie gesagt, es ist ein wichtiges Thema, bleibt ein wichtiges Thema. Vielleicht kann man da bei der einen oder anderen Stelle auch da nochmal das Ganze überdenken und auch nochmal raufgucken, wie man damit umgehen kann.
Guter Ansatz. Wenn du die Immobilienbranche in 5 bis 10 Jahren vor dir siehst, welche Entwicklungen werden unser Geschäft am stärksten verändern? Und vielleicht kannst du da ja auch noch kurz drauf eingehen, welche Rolle würdest du gerne dabei spielen wollen?
Boah, was wird die Branche am meisten verändern? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube schon auch, dass verändern natürlich die Gesetzeslagen immer ein Stück weit oder auch die Bankenwelt. ESG, was du sagtest, das nimmt schon eine große Veränderung oder bringt eine große Veränderung mit sich. Und ansonsten gilt es für mich einfach zu sagen, also welche Rolle möchte ich in diesem Ganzen mitspielen? Also wir sind angetreten, um das Maklergeschäft einfach, also menschlich, persönlich verbindlich zu machen. So, und weil, ja, ich komme aus der Branche, ich habe die Branche gelernt und habe da auch schon vieles gesehen. Und da ist es einfach so, es ist wichtig, die Leute zu begleiten. Es ist ein großes Investment. Es ist dann auch fürs Leben. Viele kaufen nur einmal, wenn man jetzt nicht ein Investor ist. Und da eine wichtige, seriöse Rolle und ein starker Partner an der Seite zu sein, das ist das, was nicht nur ich, sondern wir mit unserem Team und mit auch ganz Kensington für uns entschieden haben zu machen, damit wir einfach ja den Markt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen besser machen, das klingt so, als wenn man heilig wäre, so ist es gar nicht, nur dass man da auf jeden Fall mit bestem Wissen und Gewissen die Leute begleitet, weil, und das begründe ich auch immer, ich zum Beispiel habe keine Ahnung von Autos und wenn ich mein Auto kaufe, dann muss ich oder lease oder sonst irgendwas, dann muss ich auf meinen Autoverkäufer mich verlassen, dass der mich vernünftig berät. Und genau das kann man auch bei einer Immobilie erwarten und nicht einfach nur die Kotage im Mittelpunkt setzen, weil die Kotage ist, klar, davon leben wir sind kein eingetragener Verein, nur wir begleiten zum Beispiel auch den Kunden nicht nur zur Beurkundung, sondern auch darüber hinaus bis zur Übergabe, wenn irgendwelche Themen sind, machen Übergabeprotokoll, die Schlüsselübergabe, die Besichtigung mit der Bank, etc. Da sind wir dabei, um wieder den Kunden einfach vertrauensvoll zu betreuen.
Sehr guter Ansatz und vor allen Dingen auch ein spannender Einblick. Jonas, ich danke dir erstmal für das offene Gespräch und da wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich dir gerne noch eine sehr persönliche Frage stellen. Und zwar, gibt es ein Buch, eine Person oder ein Erlebnis, das dich besonders geprägt oder inspiriert hat?
Ein Buch auf jeden Fall. Also es war, glaube ich, so mit das erste Buch. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ leider. Rich Dad Poor Dad. Das ist etwas, was mich sehr inspiriert hat, was ich sehr spannend fand. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht der Erste sein, der es gelesen hat. Oder der es jetzt hier sagt. Okay, also das als Buch sehr inspirierend. Und dann von den Personen natürlich die genannten. In erster Linie aber vorab natürlich meine Eltern und meine Mutter, bei der ich aufgewachsen bin, was für mich ja mir sehr viel gebracht hat, mir sehr viel geholfen hat, auch auf mich aufgepasst hat. Das muss man auch mal sagen. Am Ende kriegt man die Erziehung von zu Hause auch mit und da glaube ich behaupten zu dürfen, dass sie einen guten Job gemacht hat. Das ist auf jeden Fall, das darf man hier dann auch mal erwähnen. Und sonst als Schlüsselmomente sind es tatsächlich ja, auch, dass man die Chancen ergriffen hat, die einem geboten wurden. Ne? Also, dass man nicht um eingangs die Frage, wie du sie stelltest, die Risiken, sondern die Lösungen und die Herausforderungen zu sehen und da einfach mit voller Motivation mitzugehen. Und da gab es echt viele Momente, wo man so sagt, boah, das hätte ja hier jetzt in zwei Richtungen gehen können, nur gerade dann auch weiterzumachen.
Super schönes Schlusswort beziehungsweise Schlusssatz. Jonas, das war ein richtig schöner Austausch. Danke dir erstmal dafür und schön, dass du heute dabei warst.
Danke auch. Danke für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Und mir ist tatsächlich noch das Buch eingefallen, wenn ich das noch hier auch am Ende noch mal reinbringen darf.
Natürlich.
Immer Montags beste Freunde. Ein schönes Buch aus New York geschrieben, auf einer wahren Geschichte, das dort eben ja, eine schöne Geschichte, wo sich zwei Personen gefunden haben, aus unterschiedlichen Schichten, kann ich nur empfehlen, auch das zu lesen. Also das
schaue ich mir auch gleich mal an.
Ja, mal ein anderer Input. Aber ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich freue mich wieder von dir zu hören.
Dankeschön. Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.
Das war's für diese Folge von Urbio Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback? Oder wollt selbst mal Gast bei uns sein? Dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.